Signal. Deine Bitcoin-Frequenz.
And what about this internet thing? Do you know anything about that?
Sure.
What the hell is that exactly?
Well, it's become a place where people are publishing information.
Right.
So everybody can have their own homepage. Companies are there. The latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing.
Yeah, but you know, it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here.
Go ahead.
But I can remember a couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? You know what I mean?
There's a difference.
There is a difference.
It's not a huge difference.
What is the difference?
But you can listen to the baseball game whenever you want.
Right.
Too.
Oh, I see. So it's stored in
GM und herzlich willkommen zu Notsignal. Eure Privacy Go Up Frequenz. Es ist mal wieder Zeit für etwas Privatsphäre. Willkommen zur Privacy Episode 6. Nach dem Clip am Anfang könnt ihr es euch sicherlich schon denken. In dieser Folge dreht sich alles um das Internet. Jenes weltumspannende Netzwerk. Ohne das Internet ist unser Alltag heute kaum mehr vorstellbar. Doch was ist das Internet eigentlich? Und wie funktioniert es überhaupt? Und natürlich, welche Stolperfallen in Sachen Privacy gibt es zu beachten und wie können diese Stolperfallen vielleicht sogar komplett umgangen werden? Packt euch Proviant ein. Heute reisen wir zusammen. Von der Entstehungsgeschichte des Internets, seinen technischen Grundlagen bis hin zu einer Diskussion um unsere Privacy beim Betreten und Surfen des Internets. Unsere Wanderung führt uns virtuell in die Schweiz. Dort treffen wir einen bei Notsignal sehr gern gesehenen, langjährigen Bekannten, den lieben Cherka. Cherka Trova mit ganzem Namen. Cherka wird uns die ein oder andere Frage, die uns nach dem Surfen des ersten Teils der Folge vielleicht noch offen ist, geduldig beantworten. Ihr wisst, Notsignal ist ein Value-for-Value-Podcast. Hier gibt es keine bezahlte Werbung. Wenn euch diese Folge Mehrwert bietet, gebt uns gerne etwas Mehrwert zurück. Lasst uns eine Lightning-Spende über unsere Adressen in den Shownotes oder über euren Podcast 2.0-Player da. Alle weiteren Privacy-Episoden dieser Reihe verlinke ich euch ebenfalls in den Shownotes. Jetzt aber ab ins Internet.
What is Internet anyway?
Fragte Moderator Brian Gumbel 1994 ratlos im US-Frühstücksfernsehen. Damals war das Internet für viele Menschen ein rätselhaftes Neuland. Heute, gut 30 Jahre später, ist ein Leben ohne das Netz der Netze kaum vorstellbar. Die bisherigen Folgen unserer Privacy-Reihe haben Metadaten, Smartphones, Betriebssysteme, Linux, Windows, Android, Graphene OS und mehr behandelt. Diesmal rücken wir die Infrastruktur selbst ins Zentrum. Das Internet. Das Wasser, in welchem wir kleinen, digitalen Fischlein täglich schwimmen. Was passiert eigentlich, wenn wir online gehen? Wer steckt dahinter? Wem gehört das Internet? Und wo lauern Überwachung und Datenklau auf dem Weg ins Web? Die Geschichte des Internets beginnt in der Zeit des Kalten Krieges. Aus aus Sorge vor Angriffen auf zentrale Kommunikationsknoten entwickelte das US-Verteidigungsministerium ein dezentrales Netzwerk, damit nicht der Ausfall eines Knotens das ganze Netz lahmlegt. 1969 ging dieses ARPANET an den Start, benannt nach der Forschungsagentur ARPA. Am 29. Oktober 1969 um 22.30 Uhr schickten Forscher in Los Angeles die erste Botschaft an einen Computer im über 500 Kilometer entfernten Stanford. Geplant war das Wort Login, doch das System stürzte nach Low ab. Mehr als dieses knappe Low, wie in Lo and Behold, siehe da, brauchte es nicht. Das Internet war geboren. In den 1970er Jahren wuchs das ARPANET, immer mehr Universitäten und Institute vernetzten sich, E-Mails wurden schon 1971 erfunden und bald nutzten Wissenschaftler das Netz auch zum informellen Austausch. 1983 folgte ein entscheidender Schritt. Das ARPANET stellte auf das neue Standardprotokoll TCP/IP um und wurde vom restlichen, nun entstehenden Internet abgetrennt. Der Begriff Internet steht für Interconnected Networks, also ein Verbund aus zusammengeschalteten Netzwerken. Genau das ist das Internet bis heute. Kein einzelnes Netz, das irgendwem gehört, sondern ein Zusammenschluss unzähliger Teilnetze weltweit, von denen jedes einem anderen Betreiber gehören kann. Ein Popularitätsschub erfuhr das Internet ab den frühen 1990ern. 1989 hatte der CERN-Forscher Tim Berners-Lee mit dem World Wide Web, WWW, einen Dienst erfunden, der Webseiten mit Hyperlinks und Browsern möglich machte, eine für Laien greifbare Oberfläche. Das Web sollte man jedoch nicht mit dem Internet gleichsetzen. Es ist ein Dienst im Internet, wenn auch der bekannteste. Durch das WWW und die Liberalisierung der Telekommunikationsmärkte verbreitete sich das Internet in den 90ern rasant, auch im privaten und kommerziellen Bereich. In Deutschland etwa wurde 1998 der Telefon- und Internetmarkt geöffnet, was endlich innovative Angebote und sinkende Preise brachte. Zum Schmunzeln aus heutiger Sicht sind viele Reaktionen auf das Internet aus jener Zeit. 1995 versuchte Bill Gates in der Late Show mit David Letterman das Phänomen zu erklären und erntete Unglauben.
Man kann jetzt Baseballspiele am Computer live hören,
warb Gates.
Schon mal was von Radio gehört?
Witzelte Letterman. Gates beschrieb das Internet als Ort,
an dem jeder Informationen veröffentlicht, jeder seine Homepage haben kann, man kann elektronische Post versenden. It is the big new thing.
Das Publikum lachte dennoch ungläubig. Ein weiterer Klassiker ist die berühmte Serie von Röhrenmetapher.
Das Internet ist kein LKW, den man einfach vollladen kann. Es ist eine Reihe von Rohren,
erklärte 2006 US-Senator Ted Stevens und beklagte, seine E-Mail sei tagelang
in diesen Röhren stecken geblieben.
Solche Anekdoten zeigen, wie schwer es anfangs fiel, die Möglichkeiten des Internets zu begreifen und wie sehr das Netz inzwischen in unseren Alltag durchdringt. Wie funktioniert das Internet? Wie ist das Internet technisch aufgebaut? Vereinfacht gesagt, ist das Internet ein weltweiter Verbund von Netzwerken, in dem jeder Rechner jeden anderen erreichen kann. Die Grundlage bilden einheitliche technische Regeln. Allen voran das Internet Protocol, IP. Jeder am Internet angeschlossene Computer, ob PC, Smartphone oder Server, erhält eine eindeutige Kennung, die IP-Adresse, vergleichbar mit einer Telefonnummer oder Postanschrift. Über diese Adresse kann Datenverkehr richtig zugestellt werden. Das Besondere, Daten werden in kleinen Paketen übertragen. Wenn du zum Beispiel eine Webseite aufrufst, zerlegt dein Rechner die Anfrage in viele handliche Datenpakete. Jedes Paket wird mit Absender- und Empfänger-IP-Adresse versehen und einzeln durchs Netz geschickt. Oft über unterschiedliche Routen. Unterwegs entscheiden spezialisierte Rechner, sogenannte Router, an jedem Netzwerkknoten wie Wegweiser, wohin das Paket als nächstes geschickt wird, damit es dem Empfänger näher kommt. Am Ziel setzt der Empfänger, etwa der Webserver oder dein Browser, die Pakete wie Puzzleteile wieder zusammen. Dieses Prinzip nennt man Paketvermittlung, Packet Switching. Es ist effizient und robust. Selbst wenn einzelne Verbindungen oder Knoten ausfallen, finden die restlichen Pakete meistens andere Wege durch das Netz. Ein Internet Service Provider, ISP, auf Deutsch Internetanbieter oder Netzbetreiber, stellt jeweils den Zugang zu diesem Netzverbund bereit. Ein ISP betreibt ein eigenes Teilnetzwerk und verbindet seine Kunden damit. Große Provider betreiben sogar Backbone-Netzwerke, die als Hauptverkehrsadern des Internets riesige Datenmengen transportieren. An zentralen Internetknotenpunkten, IXPs, Internet Exchange Points, wie dem DECIX in Frankfurt, tauschen Provider untereinander Daten aus, sodass zum Beispiel Daten von Telekom-Kunden zu Vodafone-Kunden gelangen. Kein einzelner Betreiber kontrolliert das gesamte Internet. Es ist ein Netzwerk von Netzwerken, das durch Standardprotokolle und Kooperationsvereinbarungen zusammenhängt. Ein weiterer wichtiger Klebstoff des Internets ist das Domain Name System, DNS. DNS ist so etwas wie das Telefonbuch des Internets. Menschen möchten Amazon.de oder Notesignal.space eingeben, Maschinen brauchen aber numerische IP-Adressen, zum Beispiel 192.0.2.5. DNS-Server beantworten diese Anfrage und übersetzen Domainnamen in die zugehörige IP-Adresse. Fast jeder Internetzugang nutzt zunächst automatisch den DNS-Server des Providers, damit dein Computer weiß, wohin die Pakete geschickt werden müssen, um zum Beispiel die gewünschte Webseite zu erreichen. Dieses Zusammenspiel läuft in Sekundenbruchteilen millionenfach am Tag ab. Doch es hat nicht nur erwünschte Nebenwirkungen. Es eröffnet auch Angriffspunkte für Überwachung und Tracking, auf die wir jetzt schauen. Wer mit einem gewöhnlichen Anschluss ins Internet geht, hinterlässt zahlreiche Datenspuren. Dein Internetanbieter erfährt eine Menge über deine Online-Aktivitäten. Alle deine Datenpakete passieren zunächst die Server des Providers. Und auch wenn der Inhalt dank HTTPS-Verschlüsselung oft verborgen ist, sind die Verbindungsdaten sichtbar. Welche Internetadresse, IP, du kontaktierst, wann, wie lange, wie viel Daten fließen und so weiter. Diese Kommunikationsmetadaten können sehr aufschlussreich sein. So lässt allein die Abfolge von besuchten Domains oder Diensten Rückschlüsse auf Gewohnheiten und Vorlieben zu. Auch ohne den konkreten Inhalt zu kennen. Ich verweise hier auf die Privacy-Folge Das Mega-Meta-Daten-Rabbit-Hole. Den Link findest du in den Shownotes. Noch brisanter. In vielen Ländern sind Provider gesetzlich dazu verpflichtet, solche Verbindungsdaten zu speichern. In Deutschland gibt es seit Jahren Streit um die Vorratsdatenspeicherung. Zwar haben Bundesverfassungsgericht und EU-Gerichtshof eine anlasslose Massenspeicherung gekippt, doch die Debatte geht weiter. Der aktuelle Koalitionsvertrag sieht vor, dass Zugangsanbieter IP-Adressen und Portnummern ihrer Kunden 3 Monate lang speichern müssen, um im Nachhinein Nutzer zu Identitäten zuordnen zu können. Das heißt, selbst wenn du nur anonym auf Webseiten surfst, könnte nach Wochen noch nachvollzogen werden, welche IP-Adresse dir zu welchem Zeitpunkt gehörte. Und über besuchte Websites ließe sich rückwirkend ein Benutzerprofil erstellen. In anderen EU-Staaten gibt es Bestrebungen, noch viel mehr Daten und viel länger zu speichern. Auch DNS-Anfragen sind aus Sicht der Privatsphäre ein Wunderpunkt. Standard DNS ist ein alter, unverschlüsselter Dienst. Wenn dein Computer bei jedem Klick zuerst den DNS-Server fragt, wie ist jetzt die IP von xyz.de, geht diese Anfrage im Klartext übers Netz. Sowohl der eigene Provider als auch jeder mitschnüffelnde Dritte auf dem Weg könnte diese DNS-Queries mitlesen. Dadurch wird quasi jeder Seitenaufruf für den DNS-Betreiber protokollierbar. Viele ISPs loggen DNS-Fragen ihrer Kunden tatsächlich und teilen diese Informationen sogar mit Dritten. Etwa für Werbezwecke oder Content-Filter. Selbst wenn der Seiteninhalt durch HTTPS verschlüsselt ist, kann ein Lauscher anhand der aufgelösten Domainnamen sehen, welche Seiten oder Dienste genutzt werden. Hinzu kommt, manche öffentliche WLANs und Firmennetzwerke leiten DNS-Anfragen zwangsweise auf eigene Server um, um den Traffic zu kontrollieren. Stichwort DNS-Hijacking. Dadurch können zum Beispiel Zugriffe auf gesperrte Seiten blockiert oder alle Anfragen mitgeschnitten werden. In vorangegangenen Folgen haben wir auch die Risiken unsicherer WLANs beleuchtet, etwa dass in unverschlüsselten Hotspots andere Nutzer den Datenverkehr mitlesen könnten. Zusammengefasst, ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen sind unsere Schritte im Internet für den Zugangsanbieter und andere Netzbeobachter relativ transparent. In den frühen 1990ern war der Internetzugang noch sperrig. Man wählte sich per Modem über die Telefonleitung ein, jede Minute zählte, weil minutengenau abgerechnet wurde. Dauerhaft online zu sein war unvorstellbar. Erst Ende der 90er führten Anbieter in Deutschland erste Flatrates ein. Unbegrenztes Surfen zum Festpreis. Diese wurden durch Breitbandtechnologien wie DSL und Kabelinternet ab den 2000ern dauerhaft etabliert. Mit ihnen kam das Always-on-Internet. Neue Dienste wie Streaming wurden möglich. Heute bieten Provider Flatrates mit verschiedenen Geschwindigkeiten an, oft ergänzt durch Mobilfunkangebote. Dabei gelten teils Volumenbegrenzungen und spezielle Zero-Rating-Tarife. Aus Sicht der Netzneutralität nicht unumstritten. Während in Europa der Datenschutz vergleichsweise hoch ist, zeigen Beispiele aus den USA, dass Provider auch mit Nutzungsdaten Geschäfte machen können. Die Entwicklung des Internetzugangs ist also eng mit Fragen von Marktmodellen, Technik und Privatsphäre verknüpft. Für kostenlose Angebote wie Gratis-WLAN in Cafés oder Hotspots von Facebook, Google in Entwicklungsländern zum Beispiel gilt, wenn wir nicht mit Geld zahlen, zahlen wir oft mit unseren Daten. Dann wird zum Beispiel Nutzungsverhalten ausgewertet oder man muss personalisierte Werbung über sich ergehen lassen, um kostenlos online zu sein. Neben den großen kommerziellen Providern entstehen auch alternative Zugangsmodelle. In vielen Städten gibt es etwa freie Community-Netzwerke wie das Deutsche Freifunk. Freifunk ist ein Grassroots-Projekt, bei dem Bürger freiwillig ihre WLAN-Router miteinander meshen und so ein stadtweites Netz schaffen. Diese Netze sind offen für alle, man kann sich anonym einwählen. Allerdings hängt am Ende auch ein Freifunk-Mesh meist an einigen Uplinks zum normalen Internet. Damit die Freifunk-Betreiber nicht rechtlich für fremde Nutzung haften, Stichwort Störerhaftung, werden die ausgehenden Verbindungen oft über VPN-Tunnel ins Ausland geleitet. Dieses Beispiel zeigt, ganz am klassischen Internet vorbei kommt man kaum, wenn man globale Inhalte will. Aber man kann Zugänge gemeinschaftlich und datensparsamer gestalten. Tools für mehr Privatsphäre. VPN, Tor und Alternativen. Angesichts der erwähnten Privacy-Probleme stellt sich die Frage, was kann man tun, um privat zu surfen? Glücklicherweise gibt es Werkzeuge, um viele Spuren zu verwischen. Einiges haben wir in früheren Folgen schon angerissen. Hier der Überblick über gängige Lösungen. VPNs, Virtual Private Networks. Ein VPN, VPN, ist ein Dienst, der eine verschlüsselte Verbindung, Tunnel, zu einem VPN-Server herstellt. Über diesen Server schleust man dann den gesamten Internetverkehr. Für Außenstehende, etwa den eigenen ISP oder andere Lauscher, sieht es so aus, als würde man nur Daten mit dem VPN-Server austauschen, nicht aber, welche Websites oder Dienste man dahinter aufruft. Der VPN-Server übernimmt gewissermaßen die Proxy-Rolle. Er kontaktiert in Ihrem Auftrag die Zielseiten. Ihre IP-Adresse bleibt gegenüber den Ziel-Websites verborgen. Diese sehen nur die IP des VPN-Providers. Ein VPN kann so geoblockierte Inhalte zugänglich machen, indem man Server in einem anderen Land wählt und erschwert die Nachverfolgung deiner Aktivitäten durch Dritte erheblich. Allerdings muss man VPN-Anbietern vertrauen. Schließlich kann nur er den Traffic sehen. Es ist also entscheidend, einen seriösen, datenschutzfreundlichen VPN-Dienst zu wählen. Gute Dienste werben mit strikter No-Logs-Policy, das heißt, sie protokollieren kein Nutzerverhalten. Ein bekanntes Beispiel ist Mulvert aus Schweden. Mulvert erfordert bei der Registrierung keinerlei persönliche Daten, nicht einmal eine E-Mail-Adresse, sondern generiert ein anonymes Konto mit Nummer. Man kann sogar bar in einem Umschlag mit Bitcoin Lightning oder Monero bezahlen, um keine Spuren zu hinterlassen. Mulverts Versprechen, keine Kundendaten zu speichern, wurde 2023 eindrucksvoll auf die Probe gestellt. Die schwedische Polizei erschien mit einem Durchsuchungsbefehl, um Nutzerdaten zu beschlagnahmen. Sie ging jedoch mit leeren Händen wieder, denn es gab schlicht nichts zu holen. Weder Logs noch Kundendaten waren vorhanden. Dieses Beispiel zeigt, dass ein gut gemachtes VPN die Privatsphäre schützen kann. Vorsicht ist aber bei vielen kostenlosen VPN-Apps geboten. Diese finanzieren sich oft durch Werbung oder Datenverkauf und untergraben damit genau das, was sie schützen sollen. Tor, The Onion Router. Tor ist ein offenes Anonymisierungsnetzwerk, das einen noch stärkeren Schutz bietet, dafür aber langsamer ist. Technisch ist Tor ein verteiltes Overlay-Netz auf TCP/IP, das Verbindungsdaten verschleiert. Wenn du den Tor-Browser nutzt, wird dein Datenverkehr über mindestens 3 Tor-Knoten geschickt, die weltweit von Freiwilligen betrieben werden. Dabei wird die Anfrage mehrfach zwiebelschalenartig verschlüsselt, daher der Name Onion Routing. Jeder Tor-Knoten entschlüsselt nur die äußere Schicht und weiß so lediglich, von wem er ein Paket bekommen hat und an welchen nächsten Knoten er es weiterleiten muss. Kein einzelner Tor-Server kennt sowohl Absender als auch Empfänger. Der letzte Knoten, Exit Node, tritt dann gegenüber der Zielwebseite auf. Für die Webseite wirkt es, als käme der Traffic vom Tor-Exit. Deine IP bleibt verborgen. Tor wurde ursprünglich vom US Naval Research Laboratory für den Schutz von Dissidentenkommunikation entwickelt und wird heute von einer Non-Profit-Organisation weiterentwickelt. Täglich nutzen 2 bis 2,5 Millionen Menschen Tor, darunter Journalisten, Aktivisten in autoritären Staaten, aber auch ganz normale Leute, die einfach anonym surfen wollen. Tor bietet sehr hohe Anonymität, hat aber auch Einschränkungen. Viele Webseiten blockieren aus Angst vor Missbrauch Zugriffe über Tor-Exit-Nodes. Auch sind durch die mehrfachen Umleitungen die Ladezeiten höher. Je nachdem muss man aufpassen, innerhalb des Tor-Browsers keine persönlichen Logins oder Plugins zu verwenden, die einen dann doch enttarnen könnten. Für maximale Sicherheit sollte man Tor auf einem abgehärteten System, zum Beispiel Tails Live, nutzen. Auch im Alltag kann Tor hilfreich sein, etwa um an öffentlichen Hotspots die eigene Identität zu verschleiern oder um Recherche zu betreiben, ohne getrackt zu werden. DNS und Browserschutz. Neben VPN und Tor gibt es weitere Bausteine, um die Privatsphäre zu erhöhen. DNS over HTTPS, kurz DOH, oder DNS over TLS. Kurz DOT, verschlüsseln die DNS-Fragen vom eigenen Rechner zum DNS-Resolver. Dadurch kann der ISP nicht mehr mitlesen, welche Domains aufgelöst werden. Einige Browser, Firefox, Chrome, hier besonders zu erwähnen Brave, unterstützen DOH bereits out of the box und leiten DNS-Anfragen an einen Privacy-Anbieter wie Cloudflare oder Quad9 weiter. Kritiker merken an, dass man dabei dem DNS-Dienstleister vertrauen muss, aber viele dieser öffentlichen DNS-Resolver versprechen, keine Logs zu führen und die Privatsphäre zu respektieren. Für zusätzliche Sicherheit kann man auch lokale DNS-Resolver wie Pi-hole oder ähnlich verwenden, die Anfragen filtern und selbst auflösen. Ebenfalls sinnvoll, HTTPS überall. Heute sind dank Let's Encrypt die meisten Websites standardmäßig per HTTPS verschlüsselt, was verhindert, dass ein Mitleser im WLAN oder beim ISP den Inhalt sieht. Erweiterungen wie HTTPS Only Mode im Browser oder Plugins wie HTTPS Everywhere, inzwischen nicht mehr nötig, stellten sicher, dass wirklich die verschlüsselte Verbindung genutzt wird. Dennoch bleibt bei normalem HTTPS die Domain sichtbar, im SNI und im DNS wie gesagt. Künftig soll Encrypted Client Hello, ECH, auch die letzte Lücke schließen und die Hostnamen in TLS-Verbindungen verschleiern. Eine Entwicklung, die wir im Auge behalten sollten. Schließlich noch ein Blick auf zukünftige bzw. alternative Ansätze. Es gibt Projekte für dezentralisierte Netze, die ohne zentrale Provider auskommen sollten, etwa über Meshes und sogar Satelliten. Starlink zum Beispiel ist ein globaler Internetzugang via Satellit, der jedoch wiederum von SpaceX kontrolliert wird. Für absolute Privatheit experimentieren einige Entwickler mit Mix-Netzwerken wie NIM, die Metadaten anonymisieren sollen, oder mit anonymen Peer-to-Peer-Netzen wie I2P und Freenet, die allerdings eher für speziellen Datenaustausch und nicht als genereller Internetersatz dienen. In der Praxis greifen die meisten Privatsphäre-Bewussten auf die Kombination der bewährten Tools hin. VPN, Tor-Browser und sichere DNS und bewusster Umgang mit eigenen Daten online. Wir haben gesehen, das Internet ist einerseits eine unglaubliche Erfolgsgeschichte der Vernetzung, andererseits aber von Anfang an mit Überwachungsmöglichkeiten im Design versehen. Ob Staaten oder Konzerne, viele hätten gerne möglichst viele Informationen darüber, wer was wann im Internet tut. Für uns alle Nutzer heißt das, wir sollten verstehen, wo wir überall Spuren hinterlassen und wie wir sie verwischen können. Vom eigenen ISP über DNS bis hin zu den besuchten Diensten, an jedem Punkt lässt sich ansetzen, um ein Stück mehr Privacy zu gewinnen. Nun sind wir virtuell in der Schweiz angekommen und der liebe Cherka wartet schon auf uns. Er wird uns dabei helfen, die offenen Fragen zu klären. Wie können wir uns konkret vor Datenneugier schützen? Worauf muss man bei VPN-Anbietern achten? Wann ist Tor die bessere Wahl und wie passt das alles zusammen mit gesetzlichen Entwicklungen wie der Vorratsdatenspeicherung oder neuen technischen Standards? Herzlich willkommen, Cherka. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, willkommen.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Mega, dass du da bist. Diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer bist du?
Uff. Eigentlich ganz normale Bitcoin-Pleb. Die einen oder anderen kennen vielleicht mich vor einigen Jahren, wo ich mittlerweile sind es auch schon Jahre, im Podcast-Bereich, im Bitcoin-Bereich ein bisschen tätig war mit Plebs Taverne Podcast und dem 21. Podcast, mittlerweile da ein bisschen in Podcast-Rente, sage ich jetzt mal. Und hier mein Comeback bei Notesignal.
Wow, unglaublich. Ja, schön, dass wir dich aus deiner Rente zurückholen konnten. Ich muss sagen, ich vermisse Plebs Taverne sehr. Also 21 gibt es ja noch und sie sind auch sehr aktiv und ja, ich würde mal sagen Partner-Podcast von uns. Und aber ganz besonders vermisse ich Plebs Taverne. Ich habe es geliebt.
Ich auch. Wer also, weiß, vielleicht ergibt sich hier da noch was. Mal schauen.
Mal gucken, was sich aus der Rente noch hervorlocken kann.
Genau.
Ja, Cerkay, wir wollen heute so ein bisschen über das Internet sprechen. Das ist ja das Wasser, in dem wir so als digitale Fische schwimmen, ja. Und uns ist oft gar nicht so richtig klar, ja, wie funktioniert das Internet überhaupt und welche Privacy-Implikationen gibt es überhaupt im Internet? Und das würde ich gerne mit dir mal durchleuchten. Wir haben das ja in der Einleitung schon so ein bisschen gehört, aber fass doch bitte nochmal mit deinen Worten kurz zusammen, wie die Daten von meinem Rechner über das Internet auf deinen Rechner kommen und wie das Internet uns dabei hilft, dass wir jetzt gerade in diesem Podcast kommunizieren.
Ich bin ja immer, diejenigen, die es aus Blösterwerne gehört haben, ein Riesenfan von Analogien und deshalb möchte ich auch hier gerne ein Analogiebeispiel nehmen, was wir dann durch den ganzen Podcast immer wieder nehmen können, weil es so einfach geht, dass vielleicht visuell oder für Leute, die jetzt technisch null Ahnung haben, aber trotzdem ein Beispiel haben, was sie tagtäglich kennen, so zu adaptieren. Und zwar stellst du dir mal ein ganz simples Unternehmen vor, was früher sehr gut war, mittlerweile, zumindest in der Schweiz, nicht mehr so top, und zwar die Post. Ich möchte dir gerne eine Nachricht zukommen lassen. Was mache ich? Ich nehme einen Umschlag und dann schreibe ich das auf ein Blatt Papier, packe den in den Umschlag und packe eine Adresse drauf. Wohin muss das? Ich habe aber auch eine Absenderadresse. Im Fall der Fälle bei einer Nichtzustellung kommt es zu mir zurück. Oder ich weiß zumindest, dass es nicht richtig geklappt hat. Und das gebe ich jetzt der Post auf. In diesem Beispiel kann ich das sogar so machen, dass der Postbeamte, der dir tagtäglich die Post bringt, zu deiner Haustür kommt und du kannst ihm das direkt übergeben. Der Postbeamte ist somit eigentlich der Internet Service Provider, ISP. Und der nimmt dann den Brief entgegen und packt es in seine Sammelstelle, weil er weiß nicht direkt, ah, okay, diese und diese Adresse Deutschland, er weiß, okay, vielleicht irgendwo da wird es sein, aber er kennt das dein Haus nicht. Und dann gelangt es von der Poststelle selber in ein Verteilzentrum und Verteilzentrum dann wieder zu einem anderen Verteilzentrum und vom Verteilzentrum wieder in ein anderes Verteilzentrum, bis es dann zu deinem Service, Internet Service Provider, respektive deinem Postbeamten kommt und der händigt dich dann den Umschlag eigentlich direkt an der Tür aus. In diesem Beispiel sind verschiedene Akteure hier dabei. Wir haben zum einen den Postbeamten, den Service Provider, der dich direkt kennt. Wir haben die Verteilzentren, das ist die sogenannte Backbone-Infrastruktur des Internets, wo zum Beispiel ein ganz simples Beispiel, diese Unterseekabel, wo man immer dazu Stories hört etc. oder irgendwelche große Hubs wie Frankfurt oder so, wo sehr viel Internet-Traffic durchgeht. Das sind eigentlich im Internetbereich sehr große Verteilzentren, das Backbone des Internets.
Ah, okay. Gute Analogie. Sind die Postangestellten bei euch in der Schweiz noch Beamte?
So halb, also wir haben das Beamte eigentlich nicht so direkt. Das sind, kann ich es nicht direkt sagen, weil ich selber da nicht arbeite. Ich will denen auch nichts irgendwie Böses oder so. Aber wenn sie meine Pakete endlich mal richtig zustellen würden, dann wäre ich schon mal happy.
Sehr gut. Ich glaube, in Deutschland sind die nicht mehr Beamte. Die waren aber Beamte und die Post hat die irgendwann dann mal in Frühruhestand geschickt, als sie sozusagen die Leute entamtet hat oder nicht mehr verbeamtet hat. Und ich kenne jemanden, der ist mit Mitte 40 in Ruhestand geschickt worden. Und der ist jetzt 92 und wenn der es bis 95 schafft, was ich ihm wünsche, ist er 50 Jahre in Rente oder in Pension.
Geil. Beste Leben.
Bestes Leben, ja. Wahrscheinlich ist er auch nur so alt geworden, weil er so früh in Ruhestand gehen wollte.
Ja, okay. Das könnte sehr gut sein.
Ich verliere den Faden. Kommen wir zurück zum Internet. Also erst nochmal vielen Dank für den Vergleich. Die nächste Frage wäre, du hast ja jetzt von diesen Internet Service Providern gesprochen, also die Internetanbieter. Wie gläsern macht uns der Internetanbieter wirklich? Also wir haben gehört in der Einleitung, dass ISPs Verbindungsdaten mitloggen oder mitloggen müssen. Und was bedeutet das konkret für meine Privatsphäre als Kunde? Kann mein Provider meinen kompletten Browserverlauf rekonstruieren, trotz HTTPS?
Jein, sage ich mal so. Also was weiß der Internet-Service-Anbieter eigentlich von dir? Ich nehme wieder das Postbeispiel, weil es einfach am besten geht. Er weiß deine Adresse, ganz klar. Und er sieht natürlich auch auf den Umschlägen, ja, wohin gehen denn diese Pakete, wo dieser liebe Cherka da sendet. Und da gibt es verschiedene Unterschiede. Wenn du zum Beispiel eine Internetseite aufrufst, dann musst du dich mal oben in der URL achten, steht entweder http://internetadresse oder https. HTTPS steht dann für die verschlüsselte Variante, das bedeutet, der Inhalt des Umschlages eigentlich im Postbeispiel ist verschlüsselt und kann somit auch nicht auf diesem Transportweg eingesehen werden. Das Problem ist aber, der Header ist nicht verschlüsselt und somit sieht man eigentlich, ja, was wird aufgerufen. Man weiß aber nicht den Inhalt direkt. Wenn du jetzt auf eine Webseite HTTP gehst, also nicht verschlüsselt, kannst du dir das im Analogiebeispiel so vorstellen, als würde ich dir eine Postkarte schicken. Die Postkarten selber sind ja meistens nie in einem Umschlag drin und jeder, der auf diesem Weg, zum Beispiel Postbeamter oder so, diese Karte in die Finger kriegt, kann wunderbar meine Feriengrüße an dich da mitlesen. Und bei einem HTTPS-Aufruf ist es wirklich so, dass es eigentlich ein Umschlag ist, wo nicht reingeschaut werden kann, der Inhalt, aber man sieht, was außenrum ist, also wohin muss das Paket, sprich die Header-Informationen. Je nachdem, was es halt für ein ISP ist, Internetanbieter, was die alles mitloggen, kannst du da schon sehr viel rekonstruieren, ja, definitiv.
Also das wäre das Stichwort Metadaten dann, ne?
Genau.
Ich sehe nicht die wirklichen Inhalte, aber ich weiß Daten über die Daten.
Richtig.
Okay. Jetzt wäre ja eine praktikable Möglichkeit, dem zu entgehen, ein VPN zu nutzen. Also meine Frage wäre nun, empfiehlst du die Nutzung eines VPN-Dienstes für den Alltag? Oder worauf sollte man achten? Ich führe das noch kurz ein bisschen aus. Also sollte der VPN nicht loggen? Wo in welcher Jurisdiktion sollte er sitzen? Und wie beurteilst du Fälle wie Mulwatt? Das nutze ich jetzt zum Beispiel gerade. Ich bin offiziell in der Schweiz, sitze ich jetzt gerade.
Okay.
Was ich nicht physisch nicht tue.
Ah, schade.
Schade, ja. Und da gab es ja auch so einen Fall, wo die so eine Polizeirazzia hatten, aber die Polizei eben nicht der Daten habhaft werden konnte. Also kann man einem VPN wirklich vertrauen? Jetzt kommt die eigentliche Frage, verlagert man das Problem dann nur?
Es ist sicherlich besser als nichts, sage ich jetzt mal so. Bei VPN ist immer aktuell leider so ein Trade-off mit Usability. Und das merke ich selber auch, weil ich meinen ganzen Traffic eigentlich nur über VPN route. Ich habe es selber bei mir so, dass ich zu Hause eine eigene Open-Source Firewall habe, die heißt OpenSense, und dort habe ich, also von der Firewall selber, habe ich eine VPN-Verbindung offen zu auch Mulwatt, weil ich das am geilsten finde, aus zwei Gründen. Erstens kannst du mit Bitcoin bezahlen und zweitens musst du nirgends irgendwo deine Daten angeben. Und das Einzige, was du da besitzt als Konto, ist eine lange Nummer, mehr nicht. Und das sind schon mal sehr gute Voraussetzungen dafür. Zudem ist bei Mulwatt so, dass sie seit neuestem, oder auch schon nicht mehr so lange, aber die ganzen VPN-Server in RAM-Only-Maschinen laufen lassen. Das bedeutet, wenn das Teil sich neu startet, dann sind alle irgendwelche Sachen, die dort drauf gelockt werden könnten oder so, sind die weg, weil die einfach in einem Arbeitsspeicher laufen. Bei mir zu Hause habe ich es dann so, dass ich eine OpenSense habe, dort diese VPN-Verbindung offen und somit werden alle Devices, die bei mir im Internet oder irgendwo im WLAN sind oder mein Staubsaugerroboter oder was auch immer, werden alle über diese VPN-Verbindung durchgeprügelt. Und somit, wenn du zum Beispiel zu mir nach Hause kommst, ich gebe dir mein Gäste-WLAN-Passwort, bist du indirekt auch über diese VPN-Verbindung im Internet. Und somit muss ich mir keine Gedanken machen, ob jetzt dieser Staubsaugerroboter da eine VPN-Verbindung aufbauen kann oder nicht. Ich habe das einfach always on, sage ich mal so. Da ist dann die Frage Usability, weil ich merke immer wie mehr, dass wenn ich natürlich immer mit VPN unterwegs bin, dass gewisse Services das vielleicht erkennen oder nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Beispiel YouTube. Es regt mich extrem auf, wenn ich irgendwie nur ein Tutorial über zum Beispiel OpenSense, wie richte ich auf der OpenSense VPN ein, gehe ich auf YouTube geht nicht, musst dich einloggen, weil du kommst von VPN-IP-Adresse daher. Und dann, was mich noch mehr aufregt mit VPN, mit YouTube, ist dann die ganzen Shorts-Videos mittlerweile, wo ich eigentlich nur ein Tutorial anschauen will und dann irgendwie 20.000 Shorts-Videos habe. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist sicher etwas, wo man sich Gedanken machen muss. Also wenn man jemand ist, der halt solche Sachen wie zum Beispiel jetzt, ah okay, dieser Service funktioniert jetzt vielleicht nicht mit einem VPN-Anbieter, dann sollte man sich vielleicht für solche Services andere Services suchen zum Beispiel. Aber das muss man im Hinterkopf haben.
Okay, interessant. Ich mache das so, dass meine Endgeräte, also mein PC hier, mein Desktop, an dem ich sitze, und mein Telefon, die sind mit einem VPN verbunden, auch in dem Fall mit Mulvet. Mhm. Und aber eigentlich mein Router nicht. Also wenn ich jetzt den Fernseher mit dem Internet verbinde, dann wird die IP-Adresse sichtbar. Das ist eigentlich ein guter Hinweis, den du gibst, dass man zu Hause das so einrichten kann, dass der Router direkt mit dem VPN kommuniziert. Und das würde jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, über OpenSense gehen?
Genau, das geht über OpenSense. Mittlerweile können auch sehr viele Router mittlerweile auch schon VPN-Verbindungen als Client aufbauen. Und der Vorteil ist, du brauchst halt nur eine einzige VPN-Verbindung. Also sprich, bei Mulvet hast du insgesamt, glaube ich, 5 Devices oder so, was du mit deinem Account verbinden kannst. Und ich brauche da genau einer, weil es halt einfach meine Firewall ist, sprich mein Router, und somit alles darüber geprügelt wird.
Und brauchst du dafür denn ein extra Gerät oder ist das, wie machst du das?
Ich selber habe jetzt für die OpenSense ein extra Gerät, ja.
Okay, das heißt, die läuft bei dir lokal?
Das läuft bei mir lokal, genau. Okay, ist so ein kleines viereckiges Device, was 4 Ethernet-Ports hat und habe ich, glaube ich, so ähnlich wie ein Intel NUC und kostet, glaube ich, irgendwie hat mich 80 oder 100 Franken oder so gekostet. Mhm. Also nicht wirklich mega viel. Und dort drauf OpenSense draufgepackt. Das ist ein Free- und Open-Source-Firewall-Software und dort kann man das machen.
Mhm. In der früheren Folge, Privacy-Folge, hat uns der Sirius von Pi-Hole erzählt, was er bei sich über ein Raspberry Pi laufen hat. Ist das was Ähnliches?
Jein, Pi-Hole geht dann eher Richtung DNS. Da kommen wir aber vielleicht später nochmal dazu, weil da habe ich nämlich auch eine eigene Variante, wie ich das im Einsatz habe.
Mhm. Okay.
Oder können auch jetzt schon drauf eingehen, wie du willst.
Okay, ja. Dann lass uns das doch mal machen. Lass uns mal zu der Frage zum DNS springen. Mhm. Also, wir haben in der Einleitung ja schon mal gehört, was DNS ist. Bevor wir zu der eigentlichen DNS-Frage kommen, kannst du das nochmal mit deinen Worten wiederholen, was es damit auf sich hat?
Mhm. DNS ist eigentlich ein sehr guter Service, weil, das kannst du dir in meinem Postanalogie-Beispiel so vorstellen, das ist das Telefonbuch. Ich muss ja, wenn ich dir einen Brief schreiben will, muss ich ja deine Adresse kennen. Und das kenne ich ja nicht einfach so. Und deshalb brauche ich ein Nachschlagewerk, um die Adresse nachschauen zu können. Und so ist es genau bei DNS. Da fragst du eigentlich nichts anderes als eine URL, sprich eine Domäne. Fragst du da ab, zum Beispiel nodesignal.de, und dann gibt es mir den DNS-Service eine Adresse zurück. Eigentlich ganz simpel. Also mehr macht DNS nicht. Also hier kommt Adressabfrage und hier kriegst du die Adresse zurück. Domäne, Adresse, immer das Gleiche. Mhm. Das Problem ist, dass Standard DNS einfach out of the box unverschlüsselt ist. Und zwar komplett. Okay. Und zwar auf dem ganzen Weg. Das bedeutet, der abzufragende DNS-Server, der ist ja meistens nicht gleich hier bei mir ums Eck, sondern irgendwo in der Welt, weiß auch nicht wo. Und die ganze Abfrage wird dann unverschlüsselt so durchs Internet durchgeschickt und da sieht dann jeder, ah, okay, hier macht der Checker gerade eine Abfrage auf nodesignal.de. Und das, dann weiß jeder, wenn der so eine Abfrage macht, wird er höchstwahrscheinlich auch gerade eine Seite aufrufen, nodesignal.de. Ich weiß nicht, ob die URL stimmt oder nicht.
.space.
.space, okay, das ist fast das Gleiche. Und neu gibt es, also nicht neu, aber es kommt mittlerweile immer mehr hoch, wo Leute sich auch Gedanken machen, ja, vielleicht ist das gar nicht so clever, wenn diese ganze Traffic unverschlüsselt da im Internet rumgurkt. weil nicht nur das Internet kann da mitlesen, sondern mein ISP-Anbieter wunderbar auch. Und das ganz Schlimme ist dann, wenn DNS-Poisoning gemacht wird. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel bei dir zu Hause einen Router hochfährst, diesen Router installierst und nichts irgendwie groß änderst, dann wird meistens die DNS-Server von deinem ISP-Internetanbieter dahinterlegt sein. Das bedeutet, die ganzen Abfragen werden dann zu deinem ISP-DNS-Server gemacht. Und der sieht dann erstens mal, was da alles an Anfragen kommt. Und zweitens könnte er dir im Notfall oder bei was auch immer auch falsche Anfragen zurückschicken. Mhm. Also eigentlich könnte dann, wenn ich notsignal.space-Abfrage mache, könnte dann mein ISP sagen, nö, hier kriegst du nicht diese IP-Adresse, die richtige, sondern ich gebe dir hier die IP-Adresse von Plebs Taverne. Und dann habe ich eigentlich eine falsche Antwort gekriegt. Und das nennt man DNS-Poisoning. Das macht China auch sehr, sehr stark. Also die Great Firewall, das wird häufig eigentlich so mit DNS-Requests gemacht, wo bereits schon beim DNS-Anfrage-Request gewisse Sachen gelenkt oder umgesteuert wird.
Okay, und also welche Sachen optimiere ich denn, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem VPN ins Internet gehe, wie zum Beispiel Mulvert? Dann verschleiere ich meine IP-Adresse, aber trotzdem nutze ich noch den DNS-Server meines Internet-Service-Providers?
Jein, wenn du das so eingestellt hast, ja, bei Mulvert ist es so, dass auch der DNS-Server umgeschrieben wird. Das bedeutet, es wird der DNS-Server von Mulvert genommen. Und somit hast du da, meistens ist es so, dass bei Mulvert sogar DNSSEC oder dann DNS over HTTPS mit drin ist. Das bedeutet, die Abfragen, die gemacht werden, sind dann auch noch verschlüsselt. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie du deine DNS-Anfragen verschlüsseln kannst. Erstens brauchst du natürlich eine Gegenpart. Also du brauchst einen Server, der auch diese verschlüsselten Anfragen entgegennehmen kann. Und da gibt es dann mehrere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Mulvert ist einer, der genau das macht. Bei VPN logischerweise ist dann das gleich mit drin. Also wenn du da VPN einrichtest, siehst du meistens irgendwo beim Einrichten DNS-Server, wo dann gleich Mulvert auch der DNS-Server mitgibt. Wenn du das nicht hast, aber zu Hause in deinem Netzwerk zum Beispiel alle Anfragen über HTTPS verschlüsseln willst, gibt es auch da zum Beispiel Pi-hole. Das ist das, was du vorher gesagt hast, was eigentlich nichts anderes ist als eine Applikation oder ein eigener kleiner DNS-Server, der erstens mal Sachen blockiert, also die ganzen Ad-Müll-Glump-Sachen, die blockiert er einfach. Da kannst du dann auswählen, welche Blocklisten du haben willst. Und du kannst die sogenannten Upstream-DNS-Service, also sprich, wenn er die Antwort nicht selber weiß, muss er ja auch irgendwohin diese Anfragen machen. Und dort kannst du dann explizit HTTPS-DNS-Server angeben. Funktioniert auch mit AdGuard. Das ist das, was ich aktuell bei mir im Netzwerk im Einsatz habe. Ich habe zwei AdGuard-Applikationen. Warum zwei? Ganz einfach Redundanz. Im Fall der Fälle, wenn ein Server abkackt, habe ich immer noch den anderen. Und die nehmen ganz normal DNS-Requests von mir entgegen. Und wenn die Antwort nicht selber wissen, machen sie eine verschlüsselte HTTPS-Abfrage über das Internet und fragen dann das Zeugs ab.
Und die betreibst du selber auf deinem Server, AdGuard, oder ist das ein externer Service?
Das betreibe ich selber bei mir auf dem Service. Ich habe bei mir zu Hause einen Proxmox-Node und dort habe ich das einfach als VM mit drauf. Kann man auch als Docker-Container laufen lassen, kann man auch als Proxmox LXC-Container laufen lassen. Gibt sehr, sehr gute Anleitungen, wie man das installiert oder laufen lässt.
Wie ist das? Dein Router geht in diesen Server rein und dann geht es erst bei dir ins Heimnetzwerk?
Jein, der Router selber und diese AdGuard DNS-Server, die sind eigentlich zwei Paar Schuhe. Die haben in erster Linie nichts miteinander zu tun. Diese AdGuard DNS-Server, das sind meine lokalen internen DNS-Server und die Geräte, die in meinem lokalen Internet sind, mein WLAN und so, mein Staubsaugroboter, der übrigens Röbi heißt, Der muss ja irgendwie mitkriegen, dass diese EdGuard-DNS-Server die DNS-Server sind, damit er gegen die dann die Abfrage macht und nicht die Abfragen gegen den Router schickt, weil der Router sendet die dann weiter an den ISP, respektive an die eingetragenen DNS-Server. Das will ich ja nicht. Und deshalb muss man bei den Geräten den DNS-Server abändern auf diese EdGuard-DNS-Server. Das kann man so machen beim Neuverbinden eines Gerätes in einem Netzwerk. Fragt das Gerät zuerst mal den Router via DHCP nach einer IP-Adresse und fragt, hey, ich bin ein neues Gerät, ich brauche eine IP-Adresse, gib mir eine. Und der Router weist ihm dann eine IP-Adresse zu und gibt im gleichen Atemzug auch die Information des DNS-Servers mit. Das bedeutet, du kannst in den DHCP-Einstellungen von deinem Router einfach den DNS-Server abändern auf was du willst. Und da trägst du dann eigentlich den EdGuard ein, damit alle Geräte, wenn sie neu eine IP-Adresse holen, auch gleich die EdGuard-DNS-Server mit drin haben.
Okay, das heißt, ich hätte die Möglichkeit, das eben selber zu hosten, meinen eigenen DNS-Server, der verschlüsselt dann mit dem Internet kommuniziert und keine, ich sag mal, klaren Anfragen rauslässt. Alternative B, wenn ich mehr trusted arbeiten will, mache ich das zum Beispiel über einen VPN-Anbieter, der gleichzeitig auch eine DNS-Verschlüsselung mit anbietet. Also genau. Das wäre alternativ, oder?
Genau, also Verschlüsselung, je mehr Verschlüsselung, desto besser, ganz einfach. Und wenn jemand sagt, hey, wir betreiben hier einen DNS-Server, der du auch verschlüsselt ansprechen kannst, wie zum Beispiel Mulvet, dann bin ich mega happy.
Sehr gut. Ich bin auch happy, dass ich das unbewusst getan habe, schon seit langem. Ja, jetzt haben wir über VPN gesprochen und DNS und langsam lichtet sich der Nebel. Jetzt käme noch ein anderes Thema. Tor-Browser und Onion-Routing. Für wen eignet sich Tor im täglichen Einsatz? Welche Bedrohungen deckt es ab, aber welche nicht, auch im Verhältnis zum VPN? Wie sieht es also um die Performance und Nutzbarkeit im Vergleich zu kommerziellen VPNs aus? Und gibt es Fälle, in denen du abraten würdest, Tor zu nutzen? Zum Beispiel, weil manche Services gar nicht damit funktionieren.
Ja, wenn dann schon eher das große Problem, oder fangen wir anders an, der große Vorteil von Tor ist, dass es immer über solche Tor-Relay-Nodes geroutet wird und das mehrmals, bis überhaupt eine Anfrage zustande kommt. Und das hat zur Folge, dass du, oder dass ich dir einen Umschlag senden kann via Post, ohne deine eigentliche Adresse wissen zu müssen. Und umgekehrt. Auf ein bisschen einfacher gesagt. Und das ist sehr vorteilhaft, weil ich logischerweise anonym sein kann oder bleiben kann. Du aber auch als Betreiber des Webseite XY. Nachteil, weil es eben drei oder mehrmals im Internet umherwandern muss, bis es dann zum Ziel kommt, hat das mit gewissen Nachteilen wie Latenz, Geschwindigkeit etc. zu tun. Und das merkt man im täglichen Browsen. Also wenn du jetzt wirklich, ich habe es mal versucht, diesen ganzen Traffic bei meiner OpenSense nicht über ein VPN zu schicken, sondern effektiv übers Tor-Netzwerk. Und das hat auch funktioniert, aber es ist einfach wie irgendwie Internet aus den 90ern oder so, dass es halt zum Teil nicht wirklich schnell ist. Es kommt immer wie mehr, weil halt auch ganz einfach die Internetanschlüsse viel besser werden. Ich habe bei mir zu Hause hier ein 10 Gigabit Up und Down Glas voll und deshalb werden die Internetanschlüsse immer besser. Die Leute, die effektiv die Tor-Nodes betreiben, bekommen besseres Internet, was dann besser auch zum Tornetzwerk Geschwindigkeit beiträgt. Ich habe bei mir zu Hause im Schlafzimmer einen Raspberry Pi, wo täglich 4000 Connections dadurch geroutet werden, weil das ein Tor-Relay-Node ist. Und ich schlafe eigentlich immer neben einem Tor-Relay-Node.
Du schläfst quasi neben dem Tornetzwerk.
Ich schlafe eigentlich neben dem Tornetzwerk. Ja. Und da habe ich früher auch viel weniger Bandbreite dem Tor-Node geben können, weil einfach mein Internet auch noch nicht so gut war. Und mittlerweile mit 10 Gigabit Up und Down, Da kann ich ruhig mal ein Gigabit komplett dem Tor-Netzwerk zur Verfügung stellen. Und das merkt man dann auch an allgemeiner Geschwindigkeit. Aber leider ist es so, dass halt nicht viele Leute das tun. Und deshalb hast du da halt nicht diese Geschwindigkeit, wie du jetzt normalerweise in einem Browser oder so machen kannst. Riesenvorteil ist aber, oder wo ich es extrem gut finde, ist natürlich privacy-mäßig, wenn du zum Beispiel volle Anonymität brauchst, weil du irgendwie ein Geheimnis preisgibst, Whistleblower etc. Mhm. Und da gibt es sehr viele gute, so anonyme Postfächer, zum Beispiel auch bei Medienhäusern, also bei großen Medienhäusern, die im Tor-Netzwerk so ein Postfach haben, wo du eigentlich anonym eine Story oder eine Meldung denen zukommen lassen kannst, ohne Angst haben zu müssen, dass du da irgendwie verfolgt wirst oder so. Solche Sachen finde ich sehr gut.
Gibt es nicht diese Geschichten, dass das Tor-Netzwerk unsicher geworden ist, weil eben viele Behörden selber Tor-Nodes betreiben und dadurch Metadaten abgreifen können?
Das kann man halt nicht sagen, weil erstens kennst du nicht effektiv die Tor-Nodes, also woher die kommen. Zweitens arbeite ich nicht beim Staat, also kann ich es auch nicht sagen. Mhm. Aber dagegen wirken hilft nur, wenn man es selber betreibt. Und deshalb betreibe ich selber Tor-Relay-Nodes, weil ich dann hergehen und sagen kann, okay, gegen diese Gefahr von zu vielen kontrollierten, staatskontrollierten Nodes habe ich wenigstens etwas dagegen getan mit meinem Schlafzimmer-Node.
Also ehrliche Node-Plus-1-Policy.
Genau.
Sehr gut. Ja. Okay. Gibt es denn zum Beispiel Services, die ich gar nicht über Tor erreichen kann? Also wo ich zum Beispiel mit Tor gar keine Chance habe?
Nein, das gibt es eigentlich soweit nicht. Es könnte sein, wenn, also diese Tor-Nodes sind eigentlich alle öffentlich bekannt. Kann man auch die IPA-Adressen etc. nachschauen, auch die sogenannten Exit-Nodes, das ist der letzte Schritt, wo man eigentlich dann im klaren Netz wieder eine Internetseite aufruft, auch diese sind bekannt. Es könnte natürlich sein, dass jetzt ein Webseitenbetreiber sagt, hey, ich möchte keine Aufrufe auf meine Webseite vom Tor-Netzwerk und sperre alle diese IP-Adressen von diesen Tor-Nodes. Dann kommst du nicht auf eine Seite, die jetzt so übers Tor-Netzwerk zugegriffen wird. Das kann man so einstellen. Ich kenne jetzt keine Webseite, die ich jetzt benutzt habe oder so oder wollte benutzen, die es gar nicht funktioniert. Es gibt Seiten, die sehr schlecht funktionieren, weil Geschwindigkeit etc., aber jetzt keine, die jetzt gar nicht funktionieren. Was man da auch noch machen kann, sind Kombinationen. Also du kannst dann auch VPN mit Tor zum Beispiel kombinieren, dass du eigentlich eine VPN-Verbindung offen hast und dann dich erst ins Tor-Netzwerk verbindest. Dann hast du eigentlich den ersten Guard-Node überlistet, indem er nicht deine effektive Heim-IP-Adresse kennt, sondern nur die VPN-Public-IP-Adresse.
Okay, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also in welchen Fällen gewichtet man wie? Wo nutze ich den VPN und wo ist das überhaupt dann ein Problem mit DNS, wenn ich übers Tor-Netzwerk gehe? Sagen wir mal, ich würde jetzt kein VPN nutzen und gehe über meinen Internet-Service-Provider ins Tor-Netzwerk. Was bekommt der Internet-Service-Provider mit?
Wenn du nur ins Tor-Netzwerk gehst, ohne VPN?
Ja.
Dann kriegt er sicherlich diese Connection mit von deinem Rechner aus, respektive von deinem Router, weil da findet ja Nothing statt. Man sieht immer nur die öffentliche Adresse von dir und dem Tor Guard Node. Das ist der erste Node in dieser Dreierkette oder Fünferkette, je nachdem, was es für ein Aufruf ist. Und diese Verbindung sieht man. Weil die Tor-Connection meistens über einen Tor-Standard-Port aufgemacht wird, was 9001 ist, kann man da schon sehr gute Schlüsse ziehen. Muss man nicht, aber wenn natürlich der ISP dann Vergleich macht, okay, ich nehme jetzt diese IP-Adresse, wo er da eine Verbindung drauf gemacht hat und vergleiche die mal mit Tor-Nodes ab, dann sieht man wunderbar, hey, da wird Tor-Verbindung aufgemacht.
Also wenn ich den Internet-Service-Provider aus der Gleichung rauskriegen will, muss ich entweder sowieso über ein VPN mit eigenem DNS-Zugang ins Internet gehen. Und wenn ich Tor nutzen möchte, muss ich das auch über ein VPN machen, weil ich dachte immer, es wäre redundant.
Du musst nicht. Du musst gar nichts. Du kannst oder du solltest vielleicht, weil genau aus diesem Grund. Du kannst natürlich auch, das muss nicht immer VPN gehostet sein, also du musst nicht Mulvet nehmen, sondern du könntest zum Beispiel auch bei Hetzner dir 3 € pro Monat VPS-Server hochziehen und dahin eine WireGuard-Verbindung machen und das als dein VPN benutzen. Und somit hast du da eigentlich den kompletten Risiko von Mulvet auch noch weggenommen. Und dann kannst du eigentlich von dort aus ins Internet gehen. Die Frage ist, ja, dann sehen aber die von Hetzner, was du da machst. Ja. Also es ist immer... mittlerweile sage ich immer, oder früher, ich weiß noch, in der Lehre bei mir, ich habe eine Informatiklehre gemacht, mittlerweile bin ich IT-Leiter. Und früher war Tor immer böse.
Darknet.
Das Darknet böse und so weiter. Und bei den Firewalls hieß es immer, ja, Tor muss geblockt werden und so weiter. Und heute mittlerweile, ich muss sagen, warum? Also, warum ist das böse? Und ich glaube, da müssen wir fast eher hin, oder das hilft fast mehr, wenn wir aufklären, für was das Tor-Netzwerk eigentlich auch für gute Seiten hat und das nicht immer gleich böse ist, hilft das vielleicht auch mehr. Akzeptanz auch zu sehen.
Jetzt habe ich noch eine Verständnisfrage. Also der Begriff Firewall, der fällt ja oft. Was genau beinhaltet die Firewall technisch?
Eigentlich ganz simpel. kannst du dir so vorstellen, ein Gerät, also ganz, ganz simpel gesagt, ein Gerät, das 2 Netzwerkanschlüsse hat und kontrolliert Zugriffe über diese 2 Netzwerkanschlüsse macht. Das bedeutet, von rechts nach links und links nach rechts kommt Traffic und die Firewall sagt dann, nein, stopp, hier kommst du nicht rein oder doch, hier kommst du rein. Eigentlich ganz simpel.
Der digitale Türsteher.
Digitale Türsteher, ja, kann man eigentlich, ja, genau, kann man so sagen.
Und
Grüße dann gesehen ist es so, dass halt nicht nur 2 Netzwerkports hat, sondern sehr viele. Und da rede ich jetzt nicht vom physischen Port, sondern sogenannte virtuellen Ports, weil du halt dann mit einer Netzwerksegmentierung sehr viele kleine Netzwerke machen kannst und dann die Zugriffe zwischen diesen Netzwerken untereinander steuern kannst über die Firewall. Wenn wir noch kurz Zeit haben, mache ich hier auch noch kurz ein Beispiel,
dass man das
besser verstehen kann. Und zwar stell dir mal ein Haus vor, das mehrere Wohnungen beinhaltet. Hier in meiner Wohnung, wo ich aktuell wohne, habe ich irgendwie 5 Wohnungen im ganzen Block. Ganzer Block, das ist das komplette Netzwerk, sage ich jetzt mal. Wir alle haben eine Haupteingangstür, wo wir alle rein und raus gehen. Das ist dann eigentlich der Ausgang und Eingang ins Internet. Und ich bin jetzt in meiner Wohnung. In meiner Wohnung kann ich machen, was ich will. Hier kann ich mit jedem reden, was ich will, und es kümmert keinen. Wenn ich aber jetzt zu meiner Nachbarin rübergehe in die Wohnung und somit ins Treppenhaus raus muss, da wird dann die Firewall aktiv und schaut, darf der Cherka jetzt rüber in die Nachbarswohnung und mit dieser Person quatschen? Und wenn da keine Firewall-Regel besteht, dass ich das darf, blockt das die Firewall. Also darf ich das nicht. Es gibt aber im Umkehrschluss eine Firewall-Regel, dass die Nachbarin mit mir quatschen darf. Das bedeutet, wenn die Anfrage von ihr kommt und sie auf den Flur kommt und zu mir rübergehen will und quatschen will, dann erlaubt das die Firewall, weil eine Regel vorhanden ist. Und somit hast du eigentlich in diesem Analogiebeispiel, die internen Netzwerke sind deine Wohnung, das ganze Haus ist dann das komplette, was die Firewall verwaltet. Und die Zugriffe untereinander, wer mit wem quatschen darf, werden über Firewall-Regeln dann gesteuert.
Okay. Und diese Regeln beinhalten dann IP-Verbindungen oder DNS-Server? Oder was genau technisch
Das kann sehr viel sein. Das kann von Oscillator 2 bis hoch zu 7 eigentlich gehen. Da reden wir jetzt von IP-Verbindungen. Mhm. Grüße an Blitzi da. also IP-Verbindung, wo dann genau steht, okay, diese IP-Adresse darf mit dieser IP-Adresse sprechen, das kann von ganzen Netzwerken gehen, also das komplette Netzwerk hier darf mit dieser einzelnen IP-Adresse reden, und zwar nicht nur was genau, also sprich nicht nur alles mit der IP-Adresse, sondern was genau, sprich welchen Port. Also da kannst du dann sagen, mit dieser IP-Adresse darf nur über Port 443 respektive HTTPS gequatscht werden. Oder nur über DNS-Anfragen dürfen zu dieser IP-Adresse gemacht werden, respektive Port 53. Und es geht dann weiter, wenn du dann Layer 3, 4 etc. gehst, kannst du dann auch in HTTP-Headers reinschauen, wo du dann HTTP-Requests abfangen kannst, wo du sagen kannst, hey, auf diese Webseite darfst du zugreifen oder nicht. Die meisten Webseiten sind in sogenannten Kategorien unterteilt und die meisten Firmen, das machen wir bei uns auch, blocken gewisse Kategorien an Webseiten. Also zum Beispiel ganze Gambling, Nudity etc. Das wird bei uns geblockt und das machen wir über eine Firewall-Regel, wo wir sagen, diese Kategorie an Webseiten, die sind geblockt. Und das geht dann hoch bis zum Application Layer, wo du dann einzelne Applikationen, wie zum Beispiel TeamViewer oder so, zulassen kannst oder nicht zulassen kannst. Und die Firewall erkennt den Traffic und sieht, ah, okay, das ist jetzt TeamViewer-Traffic, also ich habe hier eine Regel, dass ich das zulassen darf und deshalb darf der Benutzer jetzt das benutzen oder nicht.
Okay, ja, also es ist doch ganz schön komplex, ne?
Es ist so, ja.
Da komme ich auch direkt zu meiner nächsten Frage, die ich vielleicht auch ein bisschen ausführen muss. Du hast das jetzt ja schon dargestellt, also die sichersten Lösungen sind nicht die bequemsten immer. Und wie findet man jetzt einen guten Mittelweg im Alltag? Beispielsweise nutzen viele Messenger oder Streaming-Dienste, die ohne Klarnamen kaum funktionieren. Das geht ja über die Transportnetzthemen hinaus. Wie schätzt du die größeren Zusammenhänge ein? Also wo müssen wir insgesamt das Internet neu denken, um Privacy zu retten? Oder helfen uns punktuelle Tools schon genug? Was ist also die Best Practices-Hierarchie, die du geben würdest bezüglich des Internets?
Best Practice Hierarchie, das ist schwierig. Also neue Tools finde ich immer cool. Gerade wenn sie Richtung Privacy gehen, Richtung Verschlüsselung, bin ich immer wieder riesen Fan davon, auch um Sachen auszuprobieren. Das ganze Handling ist halt meistens so, das ist, kann man sehr gut vergleichen, auch wie mit meinem Handy. Ich habe Graphene OS drauf. Da muss man vielleicht auch gewisse Abstriche machen oder man muss gewisse Sachen anders machen, als man vorher gemacht hat. Und wenn man den Weg einmal weiß, wie man damit umgehen muss, wie man jetzt eine App da installiert, dass man nicht einfach in Play Store gehen kann und die App herunterladen kann, sondern vielleicht das und das machen muss. Wenn man das weiß, dann kann man sich vielleicht damit abfinden oder diesen Weg halt einfach so neu adaptieren. Ist aber vielleicht nicht für alle etwas. Ich weiß oder ich kenne Leute, die definitiv jetzt nicht happy wären, wenn sie jetzt mit einer VPN-Verbindung jedes Mal bei YouTube keine Videos schauen können. Weiß ich definitiv sehr viele Leute. Und das wären dann die Ersten, die dann sagen, ah, fuck it, ich schalte jetzt diesen Müll ab, damit es funktioniert. Was sie aber effektiv dann tun, tja, das ist jedem selber überlegen. Bei mir ist es dann eher so, dass ich sage, okay, YouTube, scheiß drauf, benutze ich halt einfach nicht mehr, ganz einfach.
Zum Beispiel mit Mulvert kannst du keine Streaming-Dienste nutzen, also Amazon Prime, Netflix habe ich jetzt schon lange nicht mehr, habe ich nicht probiert, aber ich meine, das geht damit nicht.
Das kann sein, ja, aber dafür gibt es andere Hersteller dann oder VPN-Anbieter, wo man das machen kann.
Ich meine, wenn man seinen Fernseher sowieso nur zum Fernsehgucken, also was weiß ich, Streamen von Mediatheken nutzt, dann ist das ja auch nicht so sonderlich privat, was man da macht. Ne?
Also definitiv, ja.
In der Regel, sei denn, man hat da jetzt besondere Streamingdienste, die man nutzt, aber wenn du da jetzt da, keine Ahnung, die Netflix streamst, dann ist ja so what. Ne?
Genau. Ja. Das ist auch immer so diese So what, also diese Überlegung, stört es mich jetzt, wenn jemand gerade wissen würde, welches Hörbuch ich höre aktuell? Mhm. Oder nicht? Und diese Überlegungen habe ich mir früher immer wie mehr gemacht und deshalb habe ich gesagt, vielleicht schon, ja. Vielleicht schon oder vielleicht jetzt nicht, aber vielleicht in 10 Jahren will ich das nicht, dass ich einfach so ein gläserner Mensch bin und alle wissen, was ich höre, was ich schaue, was ich nachgoogle, etc.
Ja, da hast du schon recht. Nochmal auf die Hierarchie zu kommen. Ich habe ja jetzt diese Folge gemacht und langsam lichtet sich der Nebel. Also wenn ich bezüglich meines Zugangs zum Internet, naja, ich glaube, vielleicht schieben wir die Frage noch nach hinten, weil ich habe noch 2 Fragen eigentlich. Und die könnten das mit einbeziehen. Pass auf, ich stelle die mal zuerst. Die beziehen sich auf die Alternativen und die Zukunft. Also siehst du Potenzial in alternativen Netzinfrastrukturen für mehr Datenschutz, also sowas wie Community-Netzwerke wie Freifunk, dezentrale Dienste oder sogar eigene Satelliten-Mesh-Netzwerke. Wir haben mal eine Folge zu so Mesh-Netzwerken gemacht. Und ja, das ist alles noch recht experimentell und eingeschränkt. Aber es ist die Frage, ist das was für die Zukunft? Weil ich so das Gefühl habe, dass unser Zugang zum Internet schon sehr, sehr stark zentralisiert ist.
Das ist definitiv so, ja. Wir haben hier in der Schweiz auch nicht mega viele Anbieter, wo du auswählen kannst. Bei solchen Technologien sehe ich aktuell, und das ist meine ehrliche Meinung, halt eher noch ein bisschen als Spielerei, und zwar leider. Weil die bestehenden Infrastrukturen noch zu gut funktionieren, damit sich die Leute effektiv Gedanken machen. Ganz ehrlich, meine Oma, wenn ich da irgendwie mit Freifunk und weiß auch nicht was komme, wo sie komplett anders selber eine Internetverbindung mit weiß auch nicht was herstellen muss, das wird die nicht mehr machen, wenn sie einen funktionierenden Router zu Hause hat und wunderbar ins Internet kommt. Und deshalb glaube ich, dass da eher etwas passieren muss mit bestehender Infrastruktur, dass wir angewiesen sind, effektiv da hin etwas zu tun, dass solche Technologien dann plötzlich mehr Anklang finden.
Okay. Ja, also ist alles noch sehr experimentell. Ja. Jetzt würde ich gerne zu der Hierarchiefrage nochmal kommen. Und zwar, wenn wir jetzt so einen Strahl haben, ne? Also wir haben auf der ganz Seite links steht sowas wie, ich nutze immer noch den Router von meinem Internet Service Provider, habe da nichts geändert, gehe einfach so bluntly ins Internet. Und dann der nächste Schritt könnte vielleicht der VPN sein. Jetzt müsstest du mal einordnen, was könnten weitere Schritte sein. Und ganz rechts am Ende dieses Spektrums steht irgend sowas wie so ein Mesh-Netzwerk, was total privat ist. Wie kann ich die Tools, die ich habe, einsortieren? Und was wären die lowest hanging fruits, die ich nutzen könnte, um von 0 auf, sagen wir mal, 0,5 zu kommen? Wenn das Spektrum von 0 bis 1 geht.
Also VPN, das kann man sicherlich sehr einfach und schnell adaptieren, weil das ganze Backbone-Thema im Internet, also was hinter dem ISP kommt, das ist auch immer noch ein bisschen gläsern und da kenne ich mich auch ganz ehrlich auch nicht so gut aus, weil das halt auch nicht so mega öffentlich ist.
Okay.
Aber sicherlich, um den ISP mal ein bisschen zur Seite zu nehmen, damit der sicherlich nicht allzu viel Sachen mitlesen und mitschneiden kann, hilft sicherlich ein VPN definitiv. Was auch helfen könnte, ist, ganz einfach den ISP immer wechseln, also, oder mehrere ISPs zu haben, das geht auch gleichzeitig. Persönlich selber, bezüglich Privacy, das ist immer so ein Weg. Ich habe angefangen mit auseinanderzusetzen, okay, ich mache mal ein VPN, okay, wie kann ich das dann verbessern, wie kann ich das verbessern? Und da geht es dann weiter in Richtung zum Beispiel Sachen auch selber hosten. Also warum muss ich ins Internet raus, wenn ich das auch selber bei mir haben kann? Bezüglich Hygiene, ganz einfach mal den Browserverlauf einfach mal löschen. Und zwar nicht nur der Verlauf selber, sondern auch die ganzen Cookies. Weil Da gibt es einen sehr spannenden Podcast. Ich mache sonst eigentlich keine Werbung für Staatsfernsehen, aber das ist wirklich ein sehr guter Podcast vom Schweizer Fernsehen. Der heißt Die Cookie-Falle.
Mhm. Ich schreibe den mal in die Shownotes gerade.
Da kann ich sehr empfehlen, weil da geht es eigentlich genau über ein Thema, wo jemand nur über Daten von Cookies gewisse Sachen oder, wie soll ich sagen, das, was gesammelt wurde, dann einsehen konnte und anhand von diesen Daten eigentlich bei dir genau sagen konnte, du warst am Montag bei deinem Friseur, am Dienstag warst du im Gym und am Mittwoch hast du das und das eingekauft oder so. Wo du denkst, wie kommen die an diese Daten? Das ist ziemlich spannend gemacht und das lässt einen ein bisschen aufhorchen und sagen, okay, vielleicht sollte ich mir da mal auch etwas überlegen, wie ich da nicht so gläsern plötzlich werde, weil du weißt halt nie, wohin gelangen diese Daten. Und ein weiterer Punkt ist dann vielleicht auch mal Gedanken machen bezüglich nicht nur Privacy, sondern auch Security, respektive Passwortmanager. Habe ich überall das gleiche Passwort bezüglich VPN-Privacy? Also gebe ich immer noch meine E-Mail-Adresse mit Vorname.Nachname at irgendetwas überall an? Oder sollte ich vielleicht mal irgendwie einen Service benutzen, wo ich bei jedem Mal eine andere E-Mail-Adresse erstellen kann und jemanden geben kann? Das mache ich zum Beispiel. Ich habe einen eigenen Mail-Server gehostet und kann irgendwie eine E-Mail-Adresse von meiner Domäne geben. Ich könnte zum Beispiel jetzt, wenn ich dir meine E-Mail-Adresse angebe, könnte ich notesignal@swiss-enigma.ch angeben. Erstens, Vorteil, diese E-Mail-Adresse gibt es nur einmal und zwar für dich. Und ich weiß genau, wenn dann irgendwelcher Müll auf diese notsignal@swiss-enigma.ch kommt, da weiß ich genau, dass du irgendeinen Schabernack mit dieser E-Mail getrieben hast und kann die dann auch sperren. Und das ist ziemlich spannend zu sehen, dann woher dieser Müll immer kommt.
Ich hoste jetzt nicht meinen eigenen Mail-Server, sondern nutze Mail-Services, Tuta und Proton. Und bei Proton kannst du auch Hide My E-Mail
Alias nehmen. Ist das eigentlich plus minus.
Und da, genau. Das finde ich auch total sinnvoll. Und was den Internetzugang angeht, hast du ja gesagt, also einfach mal starten mit einem VPN. Aber VPN ist nicht gleich VPN, sondern es gibt ja auch VPN-Anbieter, die deine Daten loggen. Und du hast ja schon einen genannt, Mulvet. Wir können ja, wenn dir noch ein anderer einfällt, gerne noch einen zweiten nennen, ohne Werbung
machen. Also die loggen nicht. Die loggen eben nicht.
Genau, also die loggen nicht, ne? Aber du könntest.
Aber wie soll ich sagen, die loggen nicht? Mutmaßlich nicht.
Ja.
Man kann es ja leider eben nicht kontrollieren. Das ist halt ein bisschen das Problem, weil du halt immer noch ein ganz, ganz kleines Restrisiko oder ein ganz kleines Vertrauen haben musst. Und wenn du das definitiv nicht haben willst, dann musst du deinen eigenen VPN-Server hochziehen, ganz einfach.
Absolut, ja. Aber es gibt auch genug Anbieter, von denen man eben weiß, die nutzen das für kommerzielle Zwecke. Die tracken eben deinen Verkehr und stellen dir dann eben entsprechend Werbung zu und so, ne?
Zum Beispiel, ja.
Ja.
Wobei das eher das kleinere Übel ist, wenn ich Werbung kriege, das kann ich wenigstens blockieren, aber wenn halt irgendwelche Standortdaten oder so gesammelt werden, verkauft wird, dann habe ich eher so meine Probleme.
Ja, ja, auf jeden Fall. Du meintest, hast das ja auch gerade gesagt bei der Cookie-Falle, dass eben Standortdaten ermittelt wurden und wahrscheinlich nicht über GPS, sondern über die Cookies, die man zugelassen hat und die Netzwerke, in die man sich eingewählt hat, oder?
Zum Teil ja, aber auch durch Apps, die zum Beispiel ein ganz einfaches Wetter-App, wo du da einfach natürlich immer aktuelle Wetterdaten von deinem Standort haben willst, die dann im Hintergrund ganz einfach diese Daten verkaufen. Und dann hast du da wunderbar ein Bild, eine Karte mit den ganzen Locations, wo du wunderbar filtern kannst zu Zeit und so weiter und dann mal ein bisschen reinzoomen kannst in zum Beispiel BND-Gebäudes und so und dann wunderbar siehst, wer sich da so rumtummelt. Und das nur wegen eigentlich eine scheiß Wetter.
Ja, interessant. Ich verweise da mal auf die Folge das Mega-Metadaten-Rabbit-Hole aus der Privacy-Serie. Ich glaube, das war Folge 3 oder 4, ich weiß es gerade nicht auswendig, ich verlinke das nochmal. Da haben wir eine Plattform empfohlen, auf der man sich anschauen kann, welche Daten die einzelnen Apps loggen. Seitdem ich diese Plattform mir angeschaut habe, fällt gerade der Name nicht mehr ein, nutze ich nur noch die notwendigsten Apps.
Ja, das ist eh immer das Beste. Also allgemein Hygiene gehört auch dazu, einfach mal den ganzen Müll wegzuwerfen, den du gar nicht mehr brauchst, auf dem Handy zum Beispiel. Genau. Oder zumindest die Berechtigungen entfernen, damit die App einfach nichts mehr tun kann.
Wenn wir nochmal auf unseren Strahl hier mit diesem Spektrum zurückkommen. Also der erste Schritt, den man machen könnte, wäre ein VPN zu benutzen. Mhm. Und da am besten einen VPN-Anbieter, der mutmaßlich nicht lockt. Und bei dem man sich auch jetzt nicht mit Kreditkarte zahlen muss, sondern das gegebenenfalls dann mit Bargeld oder Bitcoin Lightning oder Monero machen kann.
Zum Beispiel
bei Mulvet. Wir haben jetzt ganz schön viel Werbung für Mulvet gemacht.
Ja, wir werden nicht bezahlt von Mulvet, keine Angst. Aber ich benutze es selber, du benutzt es selber. Ja. Also muss es jetzt wahrscheinlich ein bisschen etwas Gutes sein.
Der nächste Schritt wäre Self-Hosting wahrscheinlich, ne? Dass ich dann eben, wenn ich sage, okay, Mulvet zum Beispiel sorgt dafür, dass ich das bezüglich meiner DNS-Anfragen verschlüsselt bin und mein Standort über die IP-Adresse verschleiert wird, dann wäre der nächste Schritt wahrscheinlich Self-Hosting,
genau. Ne? Selbsthosting und zwar auch im Sinne von meine Daten. Also wo speichere ich meine Daten ab? Meine Rechnungen, meine Steuererklärung, meine Arztzeugnisse, weiß auch nicht was. Lade ich das irgendwo auf einer Microsoft Cloud hoch oder habe ich vielleicht zu Hause irgendwo NAS stehen, wo ich das bei mir zu Hause habe und bin halt selbst verantwortlich für diese Sachen. Und selbstverantwortlich heißt dann auch selbstverantwortlich respektive Wink-Wink Richtung Backup. Also
Wink-Wink.
Ja, wenn du selber verantwortlich bist, bist du auch selber für das Backup verantwortlich. Und wenn das Teil halt irgendwie, was auch nicht, zu Hause Feuer fängt oder so, dann ist weg. Dann kannst du nicht zu Microsoft weinen gehen und sagen, ne, meine Daten sind weg. Mhm. Dann bist du selber verantwortlich. Aber dafür hat halt niemand anderes Zugriff darauf. Mhm. Und auch Backup, respektive zum Beispiel von deinem Handy aus. Bei sehr vielen, mittlerweile haben Apple das mittlerweile so Standard aktiviert. Ich besitze kein Apple, ich weiß nicht, ob es aktuell immer noch so ist. Aber früher war es so, dass die ganzen iCloud-Backups von deinem Smartphone, wenn du da diesen Haken aktiviert hast, iCloud-Backup aktivieren, gar nicht verschlüsselt waren. Das bedeutet, da wurde dein komplettes Handy unverschlüsselt in die Cloud von Apple hochgeladen, unverschlüsselt. Also, jetzt zum Beispiel nicht.
Okay, gut. Wir haben über unser Internet-Privacy-Spektrum gesprochen. Jetzt hätte ich noch eine Frage an dich, die über das Technische hinausgeht. Also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass die beste Methode ist, die Sachen selber in die Hand zu nehmen und selbst souverän, digital selbst souverän zu werden. Aber lass uns doch noch mal ein bisschen in die Gesetzgebung gucken. Und in der EU erwartet uns in Sachen Vorratsdatenspeicherung was. Also die Internet Service Provider müssen das auch vorhalten, wie wir ins Internet gehen. Wir haben die Geschichte mit der Chatkontrolle, die Einschläge rücken immer näher. Ich weiß nicht, wie sehr du dich mit der EU-Politik auskennst, aber wie unterscheidet sich hier die Politik der Schweiz zu jener der EU? Und was können die Nutzer tun? Nicht auf der technischen, sondern auf einer, gesetzgeberischen Ebene.
Auf deine Frage, wie gut ich mich auskenne mit EU-Recht, null. Überhaupt nicht. Wie ist der Vergleich in der Schweiz? Ich sage da immer sehr gerne verzögernd. Das bedeutet alles, obwohl die Schweiz nicht direkt in der EU ist, kommen sehr viele Sachen halt dann doch indirekt über bilaterale Verträge oder was auch immer dann trotzdem in die Schweiz oder werden der Schweiz aufgedrückt, ohne dass sie vielleicht wollen, aber halt mit anderen Bedingungen sonst noch verknüpft, die die Schweiz doch wollen, aus wirtschaftlichen Gründen oder was auch immer. Und deshalb kommen meistens so EU-Sachen immer verzögert. Das sieht man auch zum Beispiel mit dieser 1000-Franken-Grenze, was man da lange in der Schweiz hatte zum Investieren bezüglich Bitcoin, no KYC, was dann immer wie mehr noch verschärft wurde und so weiter. Das kommt schon irgendwann mal dann, aber einfach verzögert in die Schweiz. Ich kenne mich wirklich juristisch und so politisch-rechtlich überhaupt nicht aus, was dieses Thema angeht. Aber ich sage immer, wenn dann gewisse Firmen dazu gezwungen werden, gewisse Sachen aufzuzeichnen oder zu speichern, weiß auch nicht was, weil es könnten ja irgendwie Terroristen oder so, weiß auch nicht was sein, sage ich, ja, gut und recht. Aber wenn ich gewisse Firmen dann anschaue, die das Zeugs dann irgendwo mitloggen und dann irgendwie eine SQL-Datenbank von 1998 oder so komplett unsicher mit Passwort admin das Zeug speichern, dann sage ich, ja, da habe ich auch nicht so Freude daran. Mhm. Ich bin sehr Unfan von halt irgendwie Datensammlung, gerade in solchen Stil. Klar kann man sagen, na, es ist immer für einen guten Zweck oder um irgendwie die bösen Jungs zu finden oder so. Ja, aber was macht man, wenn man plötzlich mal so ein Datenleck hat, wo zum Beispiel sehr viel einfach gesammelte Daten, weil sie irgendwie auf dem alten SQL-Server 1998 mit Passwort admin gespeichert wurden, abhanden kommen, was vielleicht auch eher wahrscheinlich ist und dann veröffentlicht werden. Da hat man vielleicht auch nicht so Freude. Man muss halt immer so ein bisschen Trade-off finden und deshalb, ich bin komplett kein Fan, egal was die Gesetze sagen, von Sammlung von Daten.
Ja, also vollkommen d'accord, bin ich auch bei dir und ich wollte diese Frage einfach nur mal stellen, weil du natürlich gerade in der Schweiz bist und ich finde das einen interessanten Punkt, dass du, die Schweiz ist aus unserer Perspektive immer so ein bisschen das Paradies, aus der EU-Perspektive, weil eure Währung entwertet langsamer, eure Gesetze sind eher liberaler, ihr seid selbstbestimmter, aber letztlich ist das wahrscheinlich, wie du sagst, dass ihr letztlich auch mitziehen müsst, ne? Bilaterale Verträge, dass wir das dann von der EU-Seite auch einfordern, dass bestimmte Daten verfügbar sind. Also auch jetzt mit Bankkonten in der Schweiz und so weiter, das ist ja auch alles.
Auch mit Datenschutz, das sieht man sehr gut, dass da extrem viel halt im EU-Raum erstellt wurde und dann einige Jahre später in der Schweiz adaptiert wurde oder aufgedrückt wurde, sage ich mal so.
Ja, Chaka, vielen, vielen Dank. Du hast uns mega Einblicke gegeben in das Wasser, in dem wir als digitale Fische schwimmen. Und ich hoffe, dass sowohl die Zuhörer als auch ich das nutzen können, um tatsächlich im Internet ein bisschen vorsichtiger und wissender zu sein. Hast du am Ende noch irgendwas, was du loswerden möchtest, insbesondere in Richtung Datenschutz und Privatsphäre?
Soweit eigentlich nicht, bis auf einen Punkt, und zwar probiert es einfach mal aus. Ihr könnt nichts kaputt machen, ihr könnt das Internet nicht löschen, spielt einfach mal damit rum und sucht euch irgendwie Anleitungen, Tutorials aus dem Internet und da wird euch sehr gut erklärt, wie man solche Sachen machen kann, wie man eine VPN-Verbindung herstellt, wie man eine OpenSense hochzieht, wie man gewisse Sachen selber hostet, wie man eine AdGuard oder so installiert und versucht es einfach mal. Und ich weiß nicht, ich bin nicht mehr auf Twitter, aber weil ich ja vorher notesignal@swiss-enigma.ch E-Mail-Adresse gedoxt habe, können Sie mich jetzt auch alle erreichen. Könnt ihr da einfach eine Mail schreiben, falls ihr irgendwie Fragen oder so habt. Bin ich sehr gerne bereit, euch zu helfen.
Bist du noch auf Nostr aktiv?
Also ich habe noch einen Account, aber nicht mehr aktiv. Ich habe mich da aus dem
Notsignal. Focus on the signal. Not on the noise.
Sozialen Social-Media-Bereich komplett ein bisschen zurückgezogen.
Ja, das kann auch gesund sein. Ist auch
das
ein